geplant war eigentlich ein Ausbau über 6 Jahre mit mehreren Millionen Kosten. Und dann hat das Dorf gesagt, das können wir alleine. Und dann haben die angefangen, die letzte Milchkanne zu digitalisieren. Sprich, die haben im Endeffekt mit Treckern, verschiedenen Geräten und viel, viel Arbeitseinsatz der Dorfgemeinschaft wirklich innerhalb von weniger als einem Jahr das komplette Dorf digitalisiert. An der Stelle für einen Preis, der deutlich unter 500.000 Euro lag.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns. Heute spoiler ich mal. Es geht raus aufs Land, raus aus der urbanen Bubble. Mal ganz was anderes für uns.
Absolut, besonders für dich, weil ich bin ja auf dem Land groß geworden. Ich glaube, du bist ja in der Stadt groß geworden. Ist das richtig?
Nee, ich bin auch auf dem Land groß geworden, aber ich bin mit 18,5 geflohen in die Stadt.
Ja, da haben wir doch wieder was gemeinsam. Aber jetzt mal zu unserem Lieblingsthema eHealth. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, die jetzt gleich zu hören ist, weil es geht tatsächlich aufs Land. Und zwar haben wir virtuell besucht das digitalste Dorf der Welt.
Das ist beeindruckend und vor allen Dingen, dieses Prädikat geht nach Deutschland. In welches Bundesland, Andrea?
Ich glaube, es ist in Ette in Paderborn und das ist Nordrhein-Westfalen. Ich war da zwar noch nie, aber grundsätzlich finde ich ein 1800 Einwohnerdorf in Ostwestfalen, das zur Smart City und als digitalstes Dorf der Welt ausgezeichnet wurde, das finde ich schon beachtlich. Und das ganze Dorf ist digital. Es gibt ein digitales Rathaus, es gibt eine digitale Community. Es gibt natürlich auch einen Glasfaseranschluss, den sich, kleiner Spoiler jetzt vorweg, die Dorfbewohner mehr oder weniger selber erbaggert haben. Also eine unglaublich tolle Geschichte.
Da finde ich, bekommt Community nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich finde, das gemeinsam mit eigener Kraft und auch wirklich mit eigener Muskelkraft, das irgendwie zu erlangen, finde ich wirklich beachtlich. Also wirklich größte voller Respekt nach Etteln.
Ich glaube, die haben ihre Trecker benutzt und haben da mal tüchtig gebuddelt. Nichtsdestotrotz, wir sehen mal wieder, Digitalisierung ist auch eine Frage des Mindsets und nicht unbedingt der Dinge, die dem im Wege stehen und die man vielleicht vermeintlich nicht ausräumen kann. Etten hat uns hier eines Besseren belehrt. Aber heute wollen wir natürlich über Digital Health sprechen. Und gleich beginnt das super spannende Interview mit Dr. Thomas Bandorski.
Der hat dort eine Praxis in Eltern, richtig, ne?
Er hat dort eine Praxis. Er hat seine eigene Hausarztpraxis in Bad Wünneberg. Das ist ein Nachbardorf von Eltern. Und er übernahm zusätzlich ein MVZ für Urologie und Allgemeinmedizin. Und er ist sowieso schon total pro Digitalisierung und ist jetzt Betreiber der digitalen Hausarztpraxis in Etteln.
Großartig. Ich finde, irgendwie die Menschen aus Etteln müssten mal nach Berlin und dort einigen Politikern vielleicht mal so ein paar Nachhilfestunden geben.
Also du wunderst dich bestimmt auch nicht als PR- und Kommunikationsprofi. Die Medien haben dem Dorf natürlich die Türen eingerannt. Und auch in dem MVZ von Dr. Thomas Bandorski war natürlich reichlich Medienpräsenz und es wurden auch tolle TV-Beiträge gemacht. Also wen das wirklich noch stärker interessiert, wer vielleicht auch ein Bild dazu haben möchte, einfach mal ein bisschen googeln oder ChatGPT ein bisschen rumsuchen. Da findet ihr sicherlich noch ein paar Details. Was ich noch super spannend finde, ist tatsächlich das Modell. Also das Modell dieser digitalen Arztpraxis wird ja unterstützt von der Technikerkrankenkasse. Und es geht tatsächlich auch darum, dass das Problem der Nichtverfügbarkeit von Hausärzten, gerade im ländlichen Bereich, durch die digitale Hausarztpraxis abgeschwächt wird. Und zwar arbeiten dort nämlich keine Ärzte für die Anamneseaufnahme, sondern Fachpersonal. Und die Befundung erfolgt dann entweder linear oder nicht linear durch den Arzt, der dort vor Ort eine Praxis betreibt.
Was absolut Sinn macht.
Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel verraten, aber ein kleiner Spoiler noch vorweg. Thomas erzählt auch noch, wie er zum Beispiel die Zukunft unseres Healthcare-Systems auch sieht und was eigentlich Amazon in dem Bereich vorhat. Also hört auf jeden Fall rein. Ich liebe diese Folge und ich finde es ganz toll, dass wir einen Mann aus der Praxis vor Ort interviewt haben und ganz großartige Initiative. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Bandorski.
Hallo,
Hallo Thomas, ich hoffe, ich konsumiere jetzt nicht zu viel deiner wertvollen Patientenzeit. Deswegen gehe ich auch mal gleich rein mit einem kleinen Quiz hier in diesem Podcast. Wir starten ja immer mit Fakt oder Fantasie. Das ist natürlich immer verbunden mit dem Thema digitale Medizin, Zukunftsmedizin. Hast du Lust auf ein kleines Quiz?
Aber gerne doch.
Super, ich lese dir was vor und du musst sagen, ist es Fakt oder noch Fantasie? Das ist eine Frage. In welchem Bereich erwies sich ein KI-Chatbot kürzlich als effektives Mittel, um die Teilnahme an Präventionsmaßnahmen zu steigern? Hast du da was von gehört, gelesen? Ist international, also Richtung Asien? Ansonsten würde ich dir drei Antwortmöglichkeiten geben.
Dann gib mir mal die Antwortmöglichkeiten. Ich erinnere mich daran, etwas gelesen zu haben, aber ich bin gespannt.
Gerne. A. Er sorgte für eine höhere Impfbereitschaft. B. Er sorgte für eine erhöhte Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen. Oder C. Der Chatbot sorgte für einen deutlich verbesserten Lebensstil, unter anderem mehr Schlaf und gesündere Ernährung.
C.
C. Kenne ich auch, gibt es auch, hast du vollkommen recht. Ich zitiere aber hier gerade eine Studie aus Hongkong, die sagt, Antwort A ist richtig. Dort sorgte nämlich ein Chatbot, der für die Menschen im Bereich Impfbereitschaft zum Thema Pneumokokken ganz viele Fragen beantwortet hat, dafür, dass die Impfquote in der Studiengruppe, die diesen Chatbot benutzen durfte, um 29% höher lag als in der Vergleichsgruppe. Und dir als Arzt muss ich das ja nicht erzählen, dass Pneumokokken auch eine hohe Letalität haben bei älteren Menschen. Insofern ist das, finde ich, ein toller Erfolg, dass man da auch wirklich viele Leute durch ein offensichtlich gutes, programmiertes Chatbot-Erlebnis zu einer Impfung bekommen konnte.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wir verlinken das auf jeden Fall ja auch noch in den Shownotes, damit alle das nochmal nachlesen können. Thomas, jetzt mal erstmal meine Frage. Ich bin ja auch PR- und Kommunikationsberaterin. Du bist ja Hausarzt und Betreiber einer digitalen Hausarztpraxis in Etteln. Das ist das digitalste Dorf der Welt geworden. Im September 2024, ist das richtig?
Genau so ist es richtig.
Hat dich die mediale Aufmerksamkeit überrascht? Immerhin habe ich dich ja jetzt auch unbedingt hier interviewen wollen.
Also es hat mich überrascht, insofern die Anzahl der Nachfragen reißt nicht ab. Natürlich, wenn du so etwas neu aufmachst, dann kommen verschiedene Fernsehsender, es kommen regionale und überregionale Pressevertreter. Aber jetzt, letzte Woche war wieder ein Fernsehteam da. Wir haben jede Menge Anfragen aus verschiedenen Regionen in Deutschland. Das ist sicherlich etwas, was ich in dem Ausmaß so nicht erwartet hatte. Aber ganz spannend.
Super, das freut mich total. Wir wollen ja hier auch diesem Thema nochmal Gehör verschaffen, weil ich finde es total spannend. Also wir brauchen ja positive Geschichten rund um Technologisierung und Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. Und das ist ja auch so ein holistisches Projekt bei euch. Also es geht ja nicht nur um die digitale Arztpraxis, sondern das ganze Dorf wird ja möglichst mit positiven digitalen Effekten noch wohnenswerter und noch besser. Hast du auch von den Menschen, die du betreust, du hast ja eine Hausarztpraxis und ein MVZ, hast du da auch positives Feedback bekommen oder waren jetzt erstmal nur die Medien begeistert?
Nein, auf keinen Fall. Ich muss dazu ein bisschen ausholen, vielleicht darf ich ein bisschen erzählen. Etteln hatte vor circa 10 bis 12 Jahren das Problem, dass es im Prinzip ein aussterbendes Dorf war. Die Bauplätze ließen sich nicht mehr verkaufen, die Grundschule stand kurz vor dem Aus und dann hat man was sehr Intelligentes gemacht. Man hat in verschiedenen Dorfwerkschaften geguckt, ob man dieses Dorf in irgendeiner Form wieder nach vorne bringen kann. In diesen moderierten Arbeitsgruppen genauso.
Ich gebe noch mal kurz eine Zahl rein, Thomas. Ja? 1800 Leute wohnen in Etteln. Das ist in der Nähe von Paderborn. Richtig?
Genauso.
Okay, dann hattet ihr da Arbeitsgruppen und die Leute waren auch wirklich irgendwie offensichtlich sehr offen für Technologie.
Ja, sie haben also letztendlich herausgefunden, dass die Lösung dieses Problems nur Digitalisierung sein kann. Und haben dann beschlossen, Digitalisierung bedeutet als erstes erstmal Glasfaser. Dieses ist gar nicht so einfach, weil die üblichen Verdächtigen, die an der Stelle Glasfaser verlegen,
Telekom,
Deutsche Glasfaser, ähnliche, haben relativ lange Vorlaufzeiten und haben auch hohe Kosten. Das Dorf hat aber erkannt, dass das auf die Art und Weise zu lange dauert. Geplant war eigentlich ein Ausbau über 6 Jahre mit mehreren Millionen Kosten. Und dann hat das Dorf gesagt, das können wir alleine. Und dann haben die angefangen, die letzte Milchkanne zu digitalisieren. Sprich, die haben im Endeffekt mit Trickern, verschiedenen Geräten und viel, viel Arbeitseinsatz der Dorfgemeinschaft wirklich innerhalb von weniger als einem Jahr das komplette Dorf digitalisiert. An der Stelle für einen Preis, der deutlich unter 500.000 Euro lag.
Krass, also stelle ich mir das richtig vor, dass ihr da wirklich selber die Schächte für die Kabel gebuddelt habt, oder?
Die Einwohner dieses Dorfes, ich wohne ja 10 Kilometer weiter, haben wirklich in Eigenleistung diese Kanäle gebuddelt. Ja, das geht.
Ja, Respekt. So, nun ist ja der Hausarzt in Etteln eine KI.
So würde ich es nicht bezeichnen.
Klär mich mal auf, Thomas. Ich mache das natürlich extra, weil, ne? Kann man das natürlich auch sehen, aber erklär mir doch mal, wie sieht deine digitale Hausarztpraxis in Etteln aus und was genau passiert da?
Vor 5 Jahren hat der damalige Inhaber die Praxis geschlossen und hat keinen Nachfolger gefunden. Wie das ganz viel in Nordrhein-Westfalen ist, hier ist im Augenblick so, dass ungefähr 30% aller Hausärzte über 60 Jahre sind, das Problem sich also in Zukunft eher noch verschlechtern wird. Der Ortsvorsteher von Etteln, Herr Ahle, der gleichzeitig der CEO von KIAX in Brüssel ist, hatte die geniale Idee, dass man das Ganze vielleicht etwas digitaler gestalten könnte. Nun war es zu dem Zeitpunkt so, dass es technische Lösungen schon auf dem Markt gab. In Israel ist es zum Beispiel so, dass Kleinkinder selten einen Kinderarzt bei einem Infekt sehen, weil die Eltern technische Gerätschaften haben, um den Hals und die Ohren zum Beispiel selber zu untersuchen und das digital an Arzt weiterzugeben. Dieses technische Equipment gab es schon in einigen Ländern in unterschiedlichen Ausprägungen. In Asien gibt es etwas Ähnliches. In Barcelona wurde vor 2 Jahren auch eine technische Lösung vorgestellt. Aber das waren rein die Geräte. Wenn man so ein Projekt macht, braucht man eine entsprechende Software und man braucht ehrlicherweise auch einen Geldgeber.
Ja, und im Prinzip auch so ein bisschen einen sicheren, rechtskonformen Rahmen, ne? Also was macht man, wie, auf welche Art und Weise werden die Daten übermittelt? Ist das eine Delegationshandlung oder ist es eine telemedizinische Leistung?
Ja, und in dem Rahmen kam dann plötzlich die Techniker Krankenkasse mit dem DIVA-Projekt ins Spiel. Die hatten über eine Firma DIVA, wo der Herr Basler und der Herr Stieren Geschäftsführer sind, eine Lösung aufgetan, die eine Software hatten und die Techniker Krankenkasse bereit war, mit denen einen Selektivvertrag zu machen.
DIVA steht für Digitale Hausärztliche Versorgungsassistenz, DIHVA. Also ich finde, an dem Produktnamen kann man noch ein bisschen arbeiten, aber also so heißt die KI beziehungsweise die Software und die gab es schon und die wurde dann in Ihrer Hausarztpraxis implementiert.
So ähnlich. Dieses DIVA-Projekt besteht im Prinzip daraus, dass jemand geschult wird auf diese Usability oder beziehungsweise das Benutzen der Geräte und auf die Software. Wir hatten zu dem Zeitpunkt aber schon eine fast fertige BPA, eine Intensivkrankenschwester und eine Krankenschwester aus der Notfallmedizin. Und die waren bereit, die Untersuchungen oder sind bereit, die Untersuchungen vor Ort mit diesen DIVA-Tools an der Stelle durchzuführen.
Also das ist dann richtig eigentlich analog, ne? Also man schickt dann eine Fachkraft zum Patienten mit den verschiedenen Medizingeräten, die gewisse Biomarker und bildgebende Verfahren dann an den Arzt übermitteln.
Jein. Ich fange mal so an. Du möchtest jetzt gerne bei mir einen Termin haben, dann kannst du den online buchen. In dem Augenblick, wo du den Termin gebucht hast und in die Praxis kommst, bekommst du einen KI-unterstützten Fragebogen. Den füllst du zusammen mit meiner Mitarbeiterin aus und dann sagt die KI mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit könnte es die und die Erkrankung sein. Die KI hat vorher schon an der Stelle Redflex, ähnliche Dinge ausgeschlossen und gibt dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Diagnose vor und sagt zur Absicherung dieser Diagnose oder Diagnosen benötigen wir jetzt an der Stelle diese oder jene Untersuchung.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
ich sag mal so, du kommst mit Halsschmerzen und Ohrenschmerzen in die Praxis, dann wird die KI mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Mittelohrentzündung, einen Atemwegsinfekt oder eine Mandelentzündung diagnostizieren. Dann sagt die KI, ich brauche jetzt ein Bild vom Rachen, ich brauche ein Bild vom Trommelfell und wird den Lymphknotenstatus haben wollen. Meine Mitarbeiterin nimmt jetzt diese Geräte und führt genau diese Untersuchungen nach Vorgabe der KI durch. Dabei werden dann Bilder generiert, die eine wirklich extrem hohe Qualität haben. Und dann sagt die KI, jetzt kommt diese oder jene Diagnose raus. Dieser KI-gesteuerte Anamnesebogen plus die Bilder werden mir dann übermittelt. Und ich kann dann asynchron oder sehr zeitnah, je nachdem wie dringlich die ganze Geschichte ist, das Ganze befunden und dem Patienten die entsprechende Medikation zukommen lassen. Oder aber, wenn ich der Meinung bin, ich brauche weitere Informationen im Rahmen einer Videosprechstunde, dann mit dem Klienten nochmal selber sprechen.
Also das heißt, der Arztbesuch findet schon in echt statt. Nur, also kommen dann die Fachkräfte zu mir nach Hause oder gehe ich trotzdem in die Praxis und bekomme dann aber von deinen qualifizierten Fachkräften erstmal mithilfe der KI, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, eine Anamnese und eine mögliche Diagnose, Bildgebung und am Ende wird es dann nochmal an dich weitergeleitet. Also findet das in den Praxisräumen statt, ne?
Genau so. Wir betreiben dort Praxisräume. Ich sage immer die erste hausarztfreie Hausarztpraxis, weil einen Arzt gibt es an der Stelle nicht.
Okay.
Aber es gibt, wie in dieser Praxis gibt es nur die Diva-Mitarbeiterinnen beziehungsweise unsere PAs oder Fachkrankenschwestern.
Und wie fühlt sich das für dich an? Also es ist ja auch so ein gewisser Kontrollverlust, ne? Also man hat ja auch nicht mehr so dieses direkte, ne? Also viele Ärzte, du hörst dich jetzt auch sehr erfahren an, haben ja auch diesen Blick, ne? Also für, wie kommt der Patient rein, wie setzt er sich hin, wie ist er insgesamt von der Physiognomie und wie ist er beieinander? Und dann weiß man ja schon so ein bisschen mehr eigentlich, als wenn man sich jetzt nur mit KI gestützt auf so eine, das kann nur A, B oder C sein und gar nicht so differenzialdiagnostisch vorgeht.
Ich würde mich niemals rein auf eine KI verlassen. Aber die drei Mitarbeiter, die für mich dort tätig sind, zwei von denen habe ich selber ausgebildet. Aber du hast schon recht, das ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, dass wir diesen Weg ganz konsequent weitergeben müssen, weil die Rolle des Arztes sich insgesamt verändern wird. Diese klassische Rolle, dann kommt der Doktor in Weiß, der weiß alles, der kann alles. Ich glaube, dass diese Zeiten vorbei sind. Wenn man sich ja innovative Konzepte zum Beispiel in Baden-Württemberg anschaut, dieses Happy-Konzept, bei dem der Arzt ja letztendlich nur noch der Entscheider ist und die Untersuchungen von anderen Professionen durchgeführt werden, ist das, glaube ich, eine Stelle die Zukunft. Schaust du in die USA, findest du kaum noch einen Arzt, der in der Lage ist, einen Ultraschall durchzuführen, weil dort es seit langem gang und gäbe ist, dass an der Stelle andere Professionen diese Untersuchungen für dich durchführen und du letztendlich in der Bewertung der Qualität der Untersuchung und den Schlussfolgerungen, die du daraus ziehst, tätig bist.
Und auch wahrscheinlich noch mit Unterstützung von KI eine Befundung dann erfolgt.
Überhaupt keine Frage. Aber du sagst etwas sehr Wichtiges mit Unterstützung der KI. Die letztendliche Entscheidung bleibt noch beim Arzt.
Auch aus rechtlichen Gründen, ne?
Klar, im Endeffekt das, was meine Mitarbeiterinnen machen oder das, was wir KI unterstützt mit einbeziehen. Letztendlich die letzte Entscheidung und auch die Verantwortlichkeit liegt an der Stelle bei mir. Keine Frage.
Ist denn die Technologie, so wie ihr die jetzt anwendet, erstmal Chapeau für diesen Ansatz? Das hört sich wirklich auch schon mal nach einem richtigen Problemlöser-Ansatz an. Also das ist ja nicht, was könnte man denn alles machen, sondern ihr seid ja schon mittendrin in der Digitalisierung und es wird ja offensichtlich auch angenommen von den Leuten. Was ist der nächste Schritt? Also könntest du dir auch vorstellen, dass der Patient noch mehr Sachen autark macht mit den Fachkräften, bevor dir der Befund übermittelt wird? Oder könntest du dir vorstellen, dass es komplett ambulant funktioniert? Also, dass man mit irgendwelchen Devices irgendwann mal wirklich das alles zu Hause machen kann und das dann auch mit dir oder mit deinen Fachkräften über reine Videosprechstunde funktioniert?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du siehst, hier bei uns in Ostwestfalen-Lippe ist das HDZ, das größte Herzzentrum Europas, was die an Telemedizinern Überwachung machen, dann ist das ja überhaupt keine Frage. Und ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, in Israel ist das gang und gäbe, dass die Eltern die Kinderuntersuchungen durchführen. Das ist eine Frage der Zeit. Meine EFAs, das sind weitergebildete MFAs, gehen ja zu ihren Hausbesuchen mit ihren Tablets und ihren Untersuchungstools raus und machen das alles autark. Und nur wenn sie der Meinung sind, dass sie Hilfe brauchen, dann können sie mich jederzeit gerne dazu holen.
Und dann würdest du auf dem Tablet auch per Video zugeschaltet und könntest auch schnell mal noch einen Blick auf die Wunde werfen oder was auch immer dann, ne? Ein Vier-Augen-Prinzip einfach erfordert. Es geht ja auch ganz oft um, lass uns nochmal beide gemeinsam überlegen, damit da auch wirklich alles richtig gemacht wird. Also dann könnte ich ja bei dir auch arbeiten übrigens. Ich bin ja auch examinierte Krankenschwester und ich konnte auch damals viele Sachen, die die Assistenzärzte nicht konnten.
Schick mir mal eine Bewerbung rüber.
Hätte ich total Lust drauf. Ich weiß noch, dass sie manchmal auf mich gewartet haben in der Nachtschicht, weil ich die Einzige war, die die Morphinpumpen programmieren konnte. Ja, also man überlegt ja auch als so gut ausgebildete Fachkraft oder hatte man damals, ob man in die Schweiz oder in die USA geht. Ne, weil man da einfach schon ein ganz anderes Niveau von ja, Leistung über Fachkräfte abdeckt und nicht alles beim Arzt liegt und die das teilweise einfach viel besser können. Ne?
In vielen Ländern machen das keine Ärzte. Überhaupt keine Frage. Aber ich noch einen anderen Gedanken. Corona hat uns an der Stelle sehr viel weitergebracht. Wir haben 3 Altenheime mit ca. 120 Patienten, die wir betreuen. Und während der Corona-Zeit kamen wir nicht in die Altenheime rein. Das war ja streng verboten. Das heißt, wir haben dort per Videosprechstunde über Monate im Prinzip die Versorgung in diesen Altenheimen aufgehalten. Das hat da mehr oder weniger seinen Anfang genommen oder hat sich da verstärkt. Technisch ist das alles überhaupt kein Problem. Es ist, glaube ich, eine Frage des Mindsets.
Wie viel Prozent der Tätigkeiten, die du in deiner Praxis jetzt siehst, also im MVZ und in dieser digitalen Praxis, das verfälscht natürlich jetzt den Wert ein bisschen, sind denn schon nicht in echt, sondern als Videokonsultation oder auch als asynchrone Befundung, was du gerade geschildert hast. Also wie viel Prozent sind das und wird das mehr?
Also es wird deutlich mehr. Vielleicht haben wir im Augenblick Wert von 10%. Ich möchte das mit der asynchronen Befundung gerne aufgreifen. Wir sind hier eine ländliche Gegend, haben zwar einen wunderschönen Autobahnanschluss, aber letztendlich sind Fahrzeiten 30, 40 Minuten an der Stelle keine Seltenheit. Typisches Beispiel, Patient braucht eine Langzeitblutdruckmessung. Der kriegt dann das Gerät angelegt, kommt es irgendwann wieder abgenommen. Warum muss der zur Befundbesprechung nochmal 30 oder 40 Minuten zu mir in die Praxis fahren, hier eventuell eine Wartezeit haben? Das sind Dinge, die wir mittlerweile alles digital machen. Das heißt, ich bekomme die Befunde, schreibe meinen Kommentar darunter und der Patient kriegt wie auch immer im schlechtesten Fall einen Anruf, im besten Fall
ein Rezept auf die Krankenkassenkarte.
Das sowieso, nein, auch das Ergebnis der Befundmitteilung kriegt in irgendeiner Form digital. Und alles andere geht dann sowieso. Das E-Rezept ist Gott sei Dank etwas, was eingeschlagen hat.
Das finde ich auch so cool. Also ich genieße das auch wirklich total, auch für mich privat, wie viel Zeit das auch einem einfach erspart. Ich bin ja jetzt auch berufstätig, aber wenn man auch wirklich krank ist, ja, das ist ja einfach ja so offensichtlich ein Effizienzgewinn für alle. Ich bin da auch echt ein absoluter Fan von. Und telemedizinische Betreuung ist bei mir auch an der Tagesordnung, auch von Corona rüber gerettet. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem anderen Hausarzt, Dr. Spieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt.
Ja, den Stefan kenne ich gut, ja.
Stefan, ja, ihr seid ja auch so ein Nukleus, glaube ich, so was Innovation, Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung angeht. Auf jeden Fall sagte der, ganz oft hat er ein Problem, die Daten, die es gibt, so über irgendwelche Sportuhren, über irgendwelche Apps, über Huawei zum Beispiel, hat ja schon ein Blutdruckmessgerät in seiner Smartwatch inzwischen. Hast du auch das Gefühl, weil du gerade gesagt hast, ich bekomme die Befunde, der Mensch muss gar nicht mehr zu mir kommen, er kriegt einen Therapievorschlag und einen Befund von mir, und hast du auch das Problem, dass du manchmal die Daten gar nicht einsehen kannst oder gar nicht weißt, was du mit denen machen sollst? Also wohin damit? Bleiben die beim Patienten? Werden die bei dir irgendwo gespeichert?
Ich sag mal so, allein aus rein juristischen Gründen. Wenn ich eine Entscheidung fälle aufgrund von Daten, will ich die Daten auch haben. Weil im Zweifelsfall muss ich nachweisen, auf welcher Grundlage ich das Ganze gemacht habe. Aber auch das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich verbessert. Die Schnittstellen sind besser geworden. Sie sind standardisiert und in den meisten Fällen lässt sich gut immer noch ein bisschen Düftelei, aber fast alles an der Stelle in die meisten PVS-Systeme einbinden.
Wenn du jetzt anderen Hausärzten oder niedergelassenen Ärzten, die vielleicht auch MVZs betreiben im ländlichen Raum oder da eine größere Reichweite haben wollen, empfehlen würdest, diesen DIVA-Ansatz auch mal auszuprobieren. Was sind aus deiner Sicht so die ersten 2, 3 Steps, die man dafür machen muss oder Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Also wie kann man sich der ganzen Sache nähern?
Also man muss es von 2 Seiten sehen. Ich fange mal mit der technischen Seite an. Die technische Seite, die DIVA-Leute haben einen Rucksack, in dem alles drin ist, was man braucht. Und sie haben die Softwarelösung, um das alles einzubinden. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Das zweite ist, das Ganze muss ja in irgendeiner Form auch finanziert werden. Im Augenblick läuft das in Ettel über einen Selektivvertrag mit der Technikerkrankenkasse. Aber natürlich sind alle Patienten nicht technikerversichert. So dass man halt über Hausreichlösungen wie Videosprechstunde oder ähnliche Dinge zurzeit noch gehen muss, um das Ganze hinzubekommen. Aber die meisten Gemeinden sind mittlerweile so, dass sie bereit sind, diese DIVA-Geschichte oder die Digitalpraxis oder wie auch man immer es nennen will, zu unterstützen. In Borchen war es zum Beispiel so, dass die Gemeinde sich bereit erklärt hat, für 2 Jahre die Mietkosten und das Herrichten der Räume zu übernehmen. Medizin ist ein Standortfaktor.
Absolut, ja. Also will ich mit meiner Familie nach Etteln ziehen, wenn ich da weder einen Supermarkt noch einen Hausarzt habe, ne? Nein.
Richtig. Das war ja immer das ursprüngliche Problem in Etteln, dass es halt nichts mehr gab. Kein Hausarzt, die Schule war von der Schließung bedroht und dann kann man keine Grundstücke verkaufen. Jetzt ist es eher so, dass zu wenig Grundstücke da sind, weil aufgrund dieser ganzen Projektmaßnahmen, die die Gemeinde ergriffen hat, das ein sehr attraktiver Standort geworden ist.
Ja, ihr seid ja jetzt richtig berühmt.
Ja, die werden demnächst ein autonomes Fahren haben. Das heißt also, die letzte Strecke, so ein kleines Ding holt dich ab, du setzt dich da rein, bringt die mehrere so Kleinbusse zusammen und die werden dann gekoppelt, fahren die nach Paderborn.
Ich würde ganz gerne noch einen Schritt weiter gehen. Also wenn wir in die medizinische Versorgung im ländlichen Raum schauen, dann gibt es ja auch zum Beispiel aus Finnland, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen MediQBEX heißt der, glaube ich. Das ist ja so eine Art, sieht aus wie eine Telefonzelle. Hast du da schon mal drin gesessen? Also das ist ja so ein Anamnesestuhl, ne?
Nein, in Finnland war ich nicht drin. Also ich kenne es aus Spanien, da ist es ein Bus gewesen. Ich kenne es aus den USA, der steht in einem Einkaufszentrum, so einem Cube, wo dich reinsetzt, es kommt ein Avatar, erzählt dir, mach die Schublade aus, mach dieses oder jenes.
Genau, also es ist irre, ne? Da kann man ja sogar ein EKG mitschreiben.
Du kannst ein EKG schreiben, du kannst Kapillarblut machen. Also
genau.
Nochmal, technisch ist das alles überhaupt kein Problem. Nun besteht, und das muss ich so ein bisschen Wasser in den Wein schütten, das sind Menschen.
Ist ja auch gesünder.
Das sind Menschen und es gibt durchaus die Droge Arzt.
Aha.
Die soll man nicht unterschätzen. Und es gibt Klientel, die brauchen die nicht. Und es gibt Leute, die brauchen diese sprechende Medizin.
Ich auch. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, ich fühle mich immer gleich viel besser, wenn ich zu meinem Hausarzt, da bin ich schon seit 15 Jahren und da habe ich meine hypochondrischen Theorien so ein bisschen, die breite ich dann da aus und dann wird ein bisschen Diagnostik gemacht und ein bisschen Ultraschall und dann heißt es, du bist topfit, Andrea, und dann sage ich, okay, alles klar, ich fühle mich jetzt auch fit, plötzlich.
Ich vergleiche es gerne immer mit dem Bankenwesen. Wenn ich vor 25 Jahren hier in eine der Banken gegangen bin, dann habe ich meine Rechnung, die ich bezahlen wollte, dorthin gelegt, habe an der Stelle einen Kaffee bekommen. Und nach 10 Minuten hatte irgendjemand meinen Überweisungsträger ausgefüllt, ich meinen Kaffee getrunken, wir hatten uns nett unterhalten und ich bin nach Hause gegangen. Heutzutage, wenn ich Glück habe, finde ich hier in der Gegend noch irgendwo einen Geldautomaten.
Ja, sonst muss man in Rewe, ne?
Herr Laumann, unser Gesundheitsminister, hat es bei einer Veranstaltung hier vor einigen Monaten gesagt, wenn das Bankenwesen noch so wie das Gesundheitswesen unterwegs wäre, dann würden wir heute noch Verrechnungsschecks per Post verschicken.
Ja, ich habe auch auf einem Vortrag gehört, dass wir eigentlich, wenn wir was bewegen wollen, nicht mit dem Gesundheitsminister sprechen müssen, sondern mit dem Finanzminister, weil das natürlich auch ganz große Implikationen für die Zukunft hat. Ne? Wie schaffen wir es eigentlich mit den Herausforderungen, Fachkräftemangel, Überalterung der Gesellschaft und ja, auch dem, der insgesamt diesem globalen, dieser globalen Gemengelage überhaupt noch eine gute Gesundheitsversorgung zu machen. Jetzt ist ja, man kann sich das ja eigentlich ausrechnen, wann sich so die, ne, Linien schneiden und wann es nicht mehr ausreicht. Aber da wird eigentlich nicht genug hingeschaut, was es auch für die Wirtschaft dann bedeutet.
Deine Frage, wir sind ja gar nicht schlecht, nur, ich sag mal so, wir produzieren, um im Wirtschaftswesen zu bleiben, für einen viel, viel, viel zu hohen Preis. Wenn man sich die Statistiken anguckt, was wir ausgeben und wo wir, nur wenn man das europäische Ranking nimmt, liegen, dann ist da ein deutliches Gap, was sein könnte.
Ja, das hat Professor Werner auch schon öfter gesagt, auch in diesem Podcast. Ihr kennt euch bestimmt auch. Ich finde das auch gut, dass du das nochmal erwähnst, Thomas, dass wir eben nicht jetzt dahin verfallen sollten, dass unsere ärztliche Versorgung schlecht ist. Die Organisation der ärztlichen Versorgung ist ins Trudeln gekommen, würde ich mal sagen. Und das empfinden wir dann halt als schlechte Medizin. Wird ja dann immer gerne geschimpft, ich kriege keinen Facharzttermin, ich musste ewig warten im Wartezimmer. Aber die Leistung des Mediziners oder der Medizinerin wird eigentlich nicht in Frage gestellt. Und das andere überdeckt das aber.
Wenn du siehst, wie viele Arztkontakte wir haben, es kann doch nicht sein, dass in den Niederlanden, direkt hinter der Grenze, die mit deutlich weniger Arztkontakten auskommen, um vergleichsweise besseres Outcome hinzubekommen. Das liegt doch nicht daran, weil die da drüben die bessere Mediziner haben, sondern weil die Strukturen geschaffen haben, Doppeluntersuchungen vermieden haben, Digitalisierung ganz konsequent durchgezogen haben. Im Rahmen der EPA-Geschichte habe ich mit Kollegen aus Estland mich unterhalten, die waren.
Ja, ich auch schon. Es ist mindblowing. Also ich habe auch im Rahmen meines Podcasts mit einer estländischen Frau gesprochen, die auch das Gesundheitssystem dort vorgestellt hat. Und allein die gesammelte Gendatenbank ist ja schon der absolute Hammer. Und was das natürlich auch für Möglichkeiten birgt, später mal aus intelligenten Systemen auch Präventionsmaßnahmen abzuleiten und so weiter. Oder einfach auch abzugleichen, ne? Hat der Mensch vielleicht eine Unverträglichkeit gegen ein bestimmtes Medikament? Und die haben halt diese einheitliche digitale ID, ja, mit der sie das natürlich dann alles safe immer einer Person zuordnen können und schützen können.
Auch während Corona waren uns viele Staaten an der Stelle voraus, weil sie ganz schlicht und einfach wussten, wo die Ausbrüche waren.
Ja, aber gucken nützt ja nichts, ne? Also die Esten sagen auch, da kommen dauernd Delegationen und die gucken dann immer. Aber du hast ja jetzt gehandelt. Was müssen wir tun, damit andere Leute in die Lage versetzt werden, auch zu handeln?
Ich glaube, das ist wirklich eine Mindset-Frage. Die technischen Voraussetzungen sind da, wie ich vorhin schon mal sagte. Die Voraussetzungen, um das in die Regelversorgung zu bekommen, sind in Deutschland immer noch sehr schwierig. Wir haben ja diesen Innofonds, wo halt viele Sachen gefördert werden. Und dann ist es so, dann ist so ein Projekt zu Ende. Und in dem Augenblick, wo das Projekt zu Ende ist, verschwindet es einfach wieder.
Das ist ja das Problem ganz vieler E-Health-Unternehmen, auch was wir auch berichtet bekommen bei The Medical Network, dass sie über diese Pilotierung einfach nicht hinauskommen. Es gibt auch tolle, ne, Stationen in Krankenhäusern, die probieren neue Sachen aus und die ziehen sich dann 2-3 Jahre, zieht sich das irgend so ein Test und der ist auch positiv. Es gibt auch gute Cases und evidenzbasierte Daten und, aber es kommt dann nicht in die Versorgung.
Genau, das ist das Problem. Es gibt ja die Forderung, dass wenn ein Innofonds-Projekt erfolgreich abgeschlossen würde, dass es dann automatisch in die Regelversorgung bekommt. Wir geben Unmengen von Geld aus, finden tolle Dinge und dann sind die einfach weg.
Das wusste ich noch nicht. Das ist natürlich eine kluge Forderung. Wie viel Aussicht auf Erfolg hat die?
Zunehmendes Maße mehr. Ich sitze noch im Bundesvorstand der ADA drin. Und alle, die sich in irgendeiner Form so ein bisschen mit Regionalisierung und Versorgungsforschung beschäftigen, sind mittlerweile der Meinung, es kann nicht sein, dass wir das alles nicht umsonst, aber vergebens machen. Deswegen diese dringende Forderung, innovative Projekte, die erfolgreich evaluiert sind, an der Stelle müssen in die Regel versorgen.
Das macht Sinn. Also danke, dass du dafür kämpfst. Ich war ja gerade in China zum Thema auch Unterstützung zur Kommerzialisierung. Also Kommerzialisierung ist im Gesundheitssystem vielleicht das falsche Wort, aber es muss natürlich funktionieren. Die Datenlage muss stimmen und es muss Effizienzen schaffen und es muss sich in unser Gesundheitssystem einfügen und es muss vor allen Dingen auch positive Effekte haben. Aber dort habe ich das Gleiche am Thema Drohnenlogistik gesehen. Also hier in Deutschland geht das ja alles nicht. Es wird zwar immer geforscht und ausprobiert und man kann natürlich auch schon so ein bisschen Drohnenlogistik sehen und es wird immer wieder darüber berichtet, aber es wird nicht kommerzialisiert. Und in China läuft die Subvention anders. Es wird nur auf kommerzialisierten Flügen eine Subvention gezahlt und da fliegen die Drohnen halt auch schon und bringen irgendwelche Paketchen oder Blutproben oder Medikamente von A nach B. Und dieser Anreiz ist natürlich viel unmittelbarer, weil dann fängt ja ein innovatives Produkt an, Geld zu verdienen. Und wir kommen halt nicht in dieses, in Anführungsstrichen, wenigstens die Erstattung von den Krankenkassen zu bekommen.
Das werden demnächst ganz andere für uns machen. Ich weiß nicht, ob du aus den USA das Amazon-Projekt kennst. Amazon kauft in den USA wie verrückt wieder Krankenkassen aus oder schießt halt im Augenblick Unmengen von Satelliten in den All. Amazon wird in Zukunft irgendwann mal die Preise für Arzneimittel bestimmen, weil die eine dermaßen Marktmacht haben werden, sowohl von der Logistik, das ist der eine Punkt, um auf dein Drohnenbeispiel zu kommen, und zum Zweiten, sie werden an der Stelle dann halt auch billigere Versicherungstarife anbieten können, weil wenn die Tagestherapiekosten nicht bei 20 Euro, sondern aufgrund der Marktmacht eines wie auch immer gearteten Herstellers, ob es nun Amazon, Google, Apple oder wer auch immer ist, sondern nur noch bei 5 Euro liegen, dann wird das natürlich auch für die Versicherten einen riesen Rand nach sich ziehen zu genau diesen Dienstleistern. Es gibt bei Amazon an der Stelle sehr interessante Pläne, wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut. Da wird was kommen. Also ich empfehle an der Stelle immer den Vortrag von Professor Ferdinand Gerlach, der sich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt hat und da ganz spannende Dinge zu erzählen kann.
Das verlinken wir auf jeden Fall. Thomas, wenn du uns den Link zur Verfügung stellst, dann packe ich das hier in die Shownotes und ich versuche mal jemanden einzuladen von Amazon, damit ich den mal ein bisschen löchern kann zu dem Thema. Ich fand, es war relativ ruhig eine Weile jetzt zum Thema Healthcare und Amazon, aber du bist da ja auch viel näher dran. Bleiben wir nochmal bei den quasi selbstständigen Anamneseeinheiten für Menschen. Du hast ja gesagt, es fehlt halt auch so ein bisschen die Zuwendung des Arztes. Kannst du dir auch vorstellen, dass man wirklich mal so Gesundheitskioske hat, wo dann nur noch so ein, also ne, dass ich dann telemedizinisch irgendwo hingeschaltet werde und dann im Prinzip dort alles von der Anamnese, Diagnostik, Therapie, Verschreibung und dann kommt am besten noch rechts irgendwie so ein Antibiotika raus aus dem Schacht, weil es dort auch eine kleine Mini-Apotheke gibt.
Es gibt ja Länder, wo es sowas durchaus als Videosprechstunde schon gibt.
Ich glaube, in der Mongolei gibt es sowas schon, habe ich gehört.
Australien als Flächenland hat lange solche Ansätze.
Okay.
Das an der Stelle, wie gesagt, früher gab es einen Flying Doctor, den gibt es nicht mehr. Der.
Oh, das war ja auch herrlich. Auch diese Fernsehserien waren ja so romantisch irgendwie. Ja.
Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, wo man gut aufpassen muss, ist zu gucken, was geht und was nicht geht. Ist ganz interessant, die Ärztegruppe, die sehr, sehr viel Telemedizin verwendet, beziehungsweise Videosprechstunden, sind die Psychiater.
Okay, ja.
Ja, weil die Patienten brauchen ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen, fühlen sich ja sicher. Also das ist so eine Richtung, wo ich glaube, manche Sachen gehen sehr gut. Alles, was so an Infekten da ist, psychiatrische Erkrankungen gehen, glaube ich, ganz gut. Aber was ich auch ein Riesenfeld sehe, ist Prävention. In unserem Diagnostiktool ist ein sehr gutes Dermatoskop drin, wo die Mitarbeiterinnen das Screening dort an der Stelle machen.
Also auch mal auffällige Leberflecken nochmal genauer anschauen oder auch überhaupt eine hautärztliche Diagnosen gleich mitstellen zu können, ne?
Genau so. Und wir kriegen innerhalb von 24 Stunden ein fachärztliches dermatologisches Konsil. Das finde ich spannend. Das könnte man sicherlich auch irgendwann mal zu Hause machen, wenn die Geräte eine gewisse Qualität haben. Es gibt ja schon mittlerweile schon Aufsätze für die Kameras, für Mobilfunkgeräte.
Aber auch die Dermagnostik und wie die alle heißen, die Anbieter, ich finde das auch manchmal wirklich ganz hilfreich, wenn man irgendwie was hat. Also Hauterscheinungen können ja auch total unangenehm und auch psychisch belastend sein. Also vielleicht hat man Angst, es ist was Schlimmes oder es tut richtig weh, ja, und dann wirklich mal so eine, ich hatte jetzt vor kurzem so einen richtig mega entzündeten Mückenstich eigentlich und ich würde mich jetzt eher für relaxed und auch kompetent halten, aber irgendwann habe ich gedacht, nee, ich möchte, dass sich das jetzt mal jemand anguckt, weil das heilt und heilt nicht ab, ja, und da habe ich dann auch so eine Technologie einfach genutzt und dann war es auch, ne, habe ich ein bisschen Zinksalbe drauf gemacht und dann war es komischerweise nach 2 Tagen weg.
Genau dafür. Warum musst du dafür in eine Praxis?
Genau. Also ich habe das auch mobil gemacht. Also ich habe ein Foto gemacht.
Sehe ich also ganz genauso. Das sind zum Beispiel so Klassiker, wo ich denke, muss nicht sein an der Stelle.
Das heißt, du bist eher gegen diese voll digitalen Anwendungen. Also wir reden jetzt nicht nur von Hautarzt oder so, sondern dass das tatsächlich auch zukünftig mal die Ärzte dort, wo sie nicht sind, komplett ersetzen kann.
Also die technische Seite, ja. Mein absolutes Negativbeispiel ist, dass in einer Klinik in den USA ein Avatar eine Diagnose eines tödlichen Krebsleidens überbracht hat.
Oh mein Gott.
Hat wirklich so stattgefunden. Und ich glaube, das ist etwas, das funktioniert nicht. Dass Patienten Tools selber anwenden und die Daten übermitteln, da bin ich ein absoluter Fan von. Ich kriege ja viele PDF-Dateien von, Entschuldigung, Markenreklame, Apple Watches. Die Leute zeichnen Rhythmusstörungen auf, schicken mir die PDF. Wenn das ordentlich ist, steht die Diagnose.
Also ich habe bei meiner Gynäkologin irgendwie vor 2 Jahren meine Period-App vorgelegt und habe halt gesagt, das ist mein Zyklus, weil die fragen einen ja immer, wann war denn die letzte Regel? Und so, und ich so, hier. Und das hat die überhaupt noch nicht mal angeschaut, ja.
Das finde ich komplett anders. Das hat doch alles mittlerweile eine Qualität. Das ist doch riesig. Man muss sicherlich die Limitation kennen, überhaupt keine Frage.
Ja, es ist halt immer das Komplementäre, ne? Also, dass man einfach auch vielleicht über einen Verlauf viel mehr Daten hat und da filtert sich dann ja auch automatisch irgendwie so ein bisschen so eine Fehlerquote raus, zusätzlich zu den Untersuchungen, die dann noch in dem ärztlichen Praxisräumen nochmal gemacht werden, wenn man schon Hinweis auf etwas hat. Also ich kenne auch Leute, die sind tatsächlich mit Herzrhythmusstörungen auf ihrer Apple Watch dann huschdiwuschdi ins Krankenhaus und waren echt froh, dass sie diese Vorwarnung bekommen haben. Ne?
Ja, überhaupt keine Frage. Andere Geschichte, Schlafstörungen.
Apnoe.
Ja, die zeigen den Schlaf doch vernünftig auf. Und wenn ich da sehe, dass Schlafstörungen da sind, dann können die gerne in die Praxis kommen. Dann mache ich den halt ein Schlafapnoe-Screening als nächste technische Stufe obendrauf. Aber zum Erkennen, die Schlafzyklen von der Apple Watch, gut.
Dann braucht man gar nicht mehr ein Schlaflabor?
Nee, das funktioniert noch nicht.
Okay.
Wir machen das ambulant. Wir machen ein ambulantes Schlafapnoe-Screening. Die müssen noch einmal kommen, geben das Ding am nächsten Morgen ab und kriegen dann digital die Auswertung.
Hast du auch vielleicht verfolgt auf LinkedIn? Alexandra Wippner hat ja einen Post gemacht, dass sie ist ja Psychiaterin, Neurologin, ich bin mir gar nicht ganz sicher, dass plötzlich ein Patient mit einer voll durch argumentierten ChatGPT-Anamnese bei ihr saß und gesagt, so, ich habe jetzt alle meine Befunde mal da reingefüttert und das ist das, was ChatGPT sagt, was ich habe und das ist hier auch gleich meine ganze Anamnese zusammengefasst für sie, alles, was wichtig ist, damit auch nichts doppelt gemacht wird, nichts übersehen wird. Und sie war völlig überrascht, positiv und auch ein bisschen erschrocken, weil das natürlich auch die Kompetenz challenged. Oder etwas macht mit der Rolle, die man hat. Also jetzt ganz neutral beschrieben.
Ich sag mal so, da sind viele gute Sachen drin, aber ich habe irgendwann nochmal gelernt, Quellenbewertung durchzuführen. Ich arbeite viel mit ChatGPT, da ich auch noch an der Uni Bochum tätig bin.
Oder auch Perplexity ist ja, glaube ich, auch für Quellen und wissenschaftlichen Content gut.
Mit irgendwelchen Chatbots arbeite ich viel, aber da ist eine gewisse Fehlerquote drin. Und man muss die Wertigkeit dieser Tools gut, jetzt wiederhole ich mich, bewerten können an der Stelle. Das ist jetzt gefährlich.
Also ich glaube, das erlebt ja jeder auch in seinem beruflichen Umfeld. Also das gilt dann natürlich auch für Medizin. Und sobald jemand, also ich sage ja auch, dass KI die Renaissance von Erfahrungskompetenz bedeutet, weil das war ja lange Zeit so ein bisschen so, naja, der ist schon alt, der kriegt nicht mehr alles mit oder die, ne? Ich bin ja jetzt auch schon über 50 und plötzlich ist das total wertvoll, weil wenn ich was mit KI mache und du wahrscheinlich auch, dann kannst du total drauf gucken und erkennst sofort, da wurde was fabuliert, diese Quelle ist mir nicht seriös genug, ich brauche dann noch irgendwie eine andere Studie und wir können das uns augmentet das ja, um jetzt mal so ein englisches Wort zu benutzen. Also wir sind ja damit irgendwie nochmal ausgestattet mit Flügeln ja irgendwie und das ist, glaube ich, auch diese Weisheit, die jeder erkennt, der mit KI arbeitet. Es ist unglaublich bereichernd, aber nur, wenn man etwas kann und weiß.
Genau, da tut sich auch ein Problem aus. Ich bin ja noch in der Ausbildung von Medizinstudierenden tätig. Wie bringt man denen die Kompetenzen bei, um genau an der Stelle dieses zu machen? Es ist zum einen Erfahrung, das ist überhaupt keine Frage. Das muss man lernen und wir sind im Augenblick auf der Suche nach Lehrformaten, um genau dieses halt auch den nachfolgenden Kollegen da an der Stelle beizubringen.
Ich glaube, da sind wir gerade auch in allen Bereichen an so einem Punkt, wo wir definieren müssen, inwieweit wir KI nutzen und was passiert denn auch mit der nachwachsenden Generation von Fachpersonal? Ja, also wie können die überhaupt eine nachwachsende Generation von Fachpersonal werden, wenn sie diese Erfahrungskompetenz nicht haben? Aber ich glaube, da sind wir jetzt schon im KI-Thema drin. Zum Schluss noch, wir können es ja ewig sprechen auch, aber ich würde gerne noch eine politische Frage an dich stellen. Wir haben ja gerade in der Politik wieder vorwärts, rückwärts, ne, seitwärts ran. Man hat ja das Gefühl, da geht gar nichts so richtig voran oder es werden auch Dinge zurückgenommen, wie die Krankenhausreform. Was müsste die Politik tun, damit mehr Ärztinnen deinem Beispiel folgen?
Sie müsste innovative Projekte fördern. Das ist passiert im Augenblick entweder über Selektivverträge der Krankenkassen. Und was mir ein ganz wichtiger Punkt ist, wir müssen regionale Stärken nutzen. Etteln ist ein Dorf, das gibt es hier und die können was. Warum muss, um das Ganze in einen größeren Rahmen zu stellen, das erst fürs Land NRW oder bundesweit gemacht werden? Wir brauchen die Möglichkeit, regionale Sachen weiterzuentwickeln. Es gibt an jedem Ort in Deutschland irgendetwas, wo irgendjemand irgendwas richtig, richtig gut kann. Lasst es die das machen und wenn es an der Stelle funktioniert, dann muss man gucken, ob man es transferieren, skalieren, was auch immer kann. Aber einfach mal machen. Wir regulieren uns zu Tode. Ich falle jetzt in das allgemeine Gejammer. Das ist nicht meine Absicht.
Na, du darfst das, weil du hast ja auch was gemacht.
Also Ärmel hoch und einfach mal anpacken.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich nehme jetzt hier auch aus deinem Podcast noch mit, technisch ist alles da. Es ist vor allen Dingen jetzt auch eine Mindset-Frage, wie schnell wir jetzt mit der Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung vorankommen. Und Augen auf, Amazon-Konkurrenz im Anmarsch. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, verlieren wir da auch den Anschluss und werden dann vielleicht auch von Regierungen und Unternehmen gepflegt und gesund erhalten, denen wir gar nicht so vertrauen wie unserem deutschen sehr guten Gesundheitssystem beziehungsweise unserer medizinischen Versorgung. Und nicht zu vergessen, die Droge Arzt brauchen wir weiterhin erfahrene Menschen, die mit Technologie noch besser werden. Ganz herzlichen Dank, Dr. Thomas Bandorski. Ich freue mich ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast, mir aus deiner Praxis in Etten zu berichten.
Herzlichen Dank, es war mir ein großes Vergnügen.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.